Cloud Cuckoland, Avantgarde in Spaces.
Folge 1, virtuelle Räume.
Virtuelle Räume, Folge 1, wir sind tatsächlich da. Aus einer Idee ist tatsächlich ein Podcast geworden.
Ich freue mich so.
Ich freue mich auch und ich habe schon lange darauf gewartet, sowas zu machen. Man spricht ja oft davon, was man alles machen könnte und die wenigsten Sachen werden umgesetzt. Schon mal im Voraus dafür vielen Dank, liebe Eva, dass das wirklich geklappt hat.
Danke, dann gebe ich mal das Cremor-Glas.
Heute wollen wir uns mit virtuellen Räumen beschäftigen und da haben wir einige Fragen, die, glaube ich, aus der Zukunft kommen. Die sind uns zugetragen worden.
Virtuelle Räume. Wie wichtig sind Grundbedürfnisse, die es seit der Existenz des Menschen gibt? Licht, Luft etc. Werden wir bald alle durch unsere Avatare vertreten? Bietet der echte Raum, was der virtuelle nicht hat und umgekehrt? Welche Inhalte lassen sich durch VR transportieren?
Das war die Stimme der Zukunft, die uns entscheidende Fragen zu virtuellen Räumen und virtueller Realität gestellt hat. Wir haben uns auch einige Fragen gestellt und diese und auch andere versuchen wir in dieser Sendung ein bisschen zu beantworten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich. Das werden wir aber nicht selbst tun, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt. Das ist die Begüm İnal. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen was über sie,
Eva. Sehr gerne. Begüm ist Kunsthistorikerin, hat einen Master in Architektur und in moderner Kunst. Während des Studiums hat sie sich mit dem Thema Wahrnehmung beschäftigt. Und zwar insbesondere mit dem Thema sensorische Wahrnehmung. Und da ganz besonders mit diesem Crossing Point von virtueller zu realem Raum. Seit 2015 ist sie Teil des Node Festivals. Und was das genau ist, das wird sie uns gleich selber erzählen. Ist Begüm da jetzt?
Die Begüm ist gerade da.
Ah, perfekt. Die Zeit bis dahin nutze ich jetzt einfach mal, wie wir uns auch kennengelernt haben, weil das auch mit dem Thema virtuellem Raum und realem Raum zu tun hat. Wir haben uns nämlich auch in einem ganz realen Raum ganz zufällig kennengelernt. Und das ist auch das Besondere wahrscheinlich an realem Räumen, dass man sich ganz zufällig kennenlernen kann, ohne dass man sich irgendwo einloggt und bereit ist oder ganz bewusst jemanden kennenlernen möchte. Und später können wir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Aber das ist die Unmittelbarkeit der Realität.
Ja.
Die Begüm ist jetzt da. Ich sehe ihr Icon auf dem Bildschirm, ein hübsches B, ein rundes in einem schönen Kreis, wie das so ist, bei digitalen Zuschaltungen und hoffe, dass sie uns hört und übergebe ihr jetzt mal das Wort. Begüm, bist du da?
Ja, hört ihr mich?
Wir hören dich. Das ist ganz toll.
Perfekt.
Du hörst uns auch.
Ja, ich höre euch richtig gut. Und ja, ich freue mich, mit euch diesen Sonntagnachmittag jetzt zu verbringen.
Ja, und wir werden ein bisschen über virtuelle Welten und virtuelle Räume plaudern. Wir haben eben schon mal kurz angerissen, was deine Vita anbelangt, aber nur ein ganz paar Sätze erzählt und dass wir dich beim Node Festival kennengelernt haben. Vielleicht erklärst du uns noch mal kurz, was das Node Festival ist.
Zum Node Forum kann ich erzählen, wir sind ein Verein für digitale Kunst und Kultur. Das Festival findet jetzt schon seit einigen Jahren statt. Ich glaube, seit 2008 das erste Mal. Ich bin seit 2015 mit dabei.
Was war denn der Schwerpunkt dieses Jahr bei dem Node Festival? Da gibt es ja immer unterschiedliche Schwerpunkte, die ihr habt.
Genau, das Leitthema war dieses Jahr Second Nature. Wir haben uns allgemein mit unserer Verantwortung quasi auseinandergesetzt, da wir ja hauptsächlich alle mit der Digitalisierung und auch viel mit Technologie einfach zu tun haben und einfach die Frankfurter BesucherInnen darauf und auch weltweit in dem Fall, da wir ein Hybrid-Festival darauf aufmerksam machen wollten, wie sich unser Verhalten einfach inzwischen auf unsere Umgebung auswirkt, wie wir unsere Umgebung auch maßgeblich inzwischen mit beeinflussen und was die Folgen davon eigentlich sind. Und das Ganze wurde, also das Festival ist wie so aufgebaut. Wir haben unter anderem, wie gesagt, diese Ausstellung vor Ort und dann finden immer noch zu dem Leitmotiv dann unter anderem auch Workshops statt, Programmierworkshops, weil das Ganze auf einer Programmiersprache eigentlich ursprünglich basiert. Und das Ganze wird auch nochmal ergänzt durch ein Symposium oder wie dieses Jahr über das Broadcast-Studio, worüber man sich auch nochmal austauschen konnte zu den verschiedenen Thematiken der Ausstellung und wie gesagt der Workshops. Und das haben wir dieses Jahr dann auch so dann eigentlich relativ gut umsetzen können und haben auch in den Führungen immer wieder versucht, auch gewisse Diskussionen anzuleiten, sodass man sich einfach über unsere Verantwortung einfach bewusst wird, über den Effekt.
Danke, Begüm, für diesen Rundumschlag, die Führung durch das Notfestival. Ich habe aber den Anfang nicht verstanden. Was ist das für ein Schwerpunktthema gewesen?
Second Nature.
Da Second gesagt, Nature.
Genau, also einmal das Thema Umwelt, Natur, der Einfluss des Menschen darauf, aber auch gleichzeitig die zweite Natur von etwas, was ja auch letztendlich diese hybride Ausstellung war. Das war ja die zweite Natur der Realität im virtuellen Raum.
Es ist ja so, dass digitale Veranstaltungen und virtuelle Veranstaltungen, dass diese Begriffe oft vermischt werden. Das Node-Festival oder die Node-Veranstaltung hat sowohl digital als auch virtuell stattgefunden. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären, den Unterschied, was da was ist?
Ja, kann ich gerne machen. Und zwar hatten wir uns vorgenommen, wie gesagt, die BesucherInnen dieses Jahr vor Ort in Frankfurt zu empfangen, aber auch gleichzeitig weltweit. Hierfür haben wir, wie auch schon die letzten Jahre, die Nackshalle bespielt, und zwar in einem kleineren Rahmen. Wir hatten eine Nachbildung in Form eines kleinen Gewächshauses der Nackshalle, in dem sich dann wiederum mehrere VR-Brillen befanden.
Ganz kurz dazwischen für alle, die nicht aus Frankfurt sind. Die Naxos-Halle ist eine alte Industriehalle und ist einer der Veranstaltungsorte des Festivals.
Genau, danke schön. Und diese Nachbildung quasi als Gewächshaus sollte quasi als eine Art Portal in die virtuelle Welt führen. Und gleichzeitig konnte man diese virtuelle Welt aber auch einfach ganz normal am Rechner betreten oder auch teilweise über Smartphone. Und dort fanden wir wiederum eine weitere Nachbildung der Naxos-Halle, und zwar in einer virtuellen Form. Wir befanden uns dann unmittelbar in der Naxos-Halle, wo wir quasi schon vorher, wenn wir also mittels VR-Brillen diesen Raum betreten haben, auch schon sozusagen drin waren. Und dort war dann die Ausstellung aufgebaut mit verschiedenen Objekten.
Vielleicht hört uns ja jemand zu, der das Wort VR-Brille zwar ständig hört, aber nicht weiß, wie man das sich vorzustellen hat und noch keine aufhatte.
Also man kann quasi, das, also VR bedeutet Virtual Reality, also virtuelle Realität. Und man kann sich quasi diese Brille als eine Art Bildschirm vorstellen. Und man kann, wie schon am Laptop oder am Fernseher, sieht man dort dann eine gewisse virtuelle Realität, eigentlich wie im Fernsehen. Dass man hat da quasi ein Bild vor sich, was einfach in diesem Bildschirm drin stattfindet. Der Unterschied ist allerdings, dass wir quasi unmittelbar uns dann in dieser Umgebung drin befinden, da wir direkt reinschauen können. Wir haben quasi keine Distanz dazwischen, wie jetzt bei einem Bildschirm vom Laptop oder Fernseher. Hinzu kommt, wir haben einmal diese optische Ebene und zusätzlich gibt es auch zum Beispiel Kopfhörer unter anderem, die kann man auch mitbespielen, sodass man zwei Sinne mit beanspruchen kann, also den Hör- und den Sehsinn. Und die dritte Ebene sozusagen können in dem Fall auch Steuerungselemente sein. Wir haben zum Beispiel so eine Art von Joysticks, hatten wir jetzt auch bei der Ausstellung, mit denen man sich quasi auch bewegen kann oder auch mit Objekten interagieren kann. Und durch diese drei Elemente kann man sich eigentlich ziemlich gut inzwischen in dieser virtuellen Umgebung auch orientieren, bewegen. Und das Ganze entwickelt sich quasi immer mehr in die Richtung dazu, dass man sich einfach wie in der Realität, also in der realen Realität quasi verhalten soll, was die Orientierung und die Bewegungsmöglichkeiten betrifft und Interaktionsmöglichkeiten auch vor allem.
Ich versuche es mal ganz einfach zu beschreiben aus meiner Erinnerung heraus. Als ich das erste Mal so eine Brille auf hatte, hat mich so geflasht und so erstaunt, dass, obwohl ich keine Kopfhörer hatte, und obwohl ich keinen Joystick hatte, ich einfach durch meine Kopfbewegung und durch das Schauen in eine andere Richtung, wie in der wirklichen Realität, auch gesehen habe. Das heißt, wenn ich den Kopf nach links gedreht habe, habe ich das Bild links gesehen. Und das ist der große Unterschied zum Fernsehen. Da haben wir eine Mattscheibe, die eben zweidimensional ist und wo man auch davor sitzt. Und mit einer VR-Brille ist man in der Realität drin. Und wenn man den Kopf bewegt, ist es genauso, als wenn man den Kopf in der Wirklichkeit bewegt. Also vor mir steht ein Baum, rechts von mir steht ein Mensch, den ich nicht sehe. Den sehe ich erst, wenn ich nach rechts schaue.
Das erste Modell, vielleicht auch ganz interessant, ich habe mich im Vorfeld ja so ein bisschen mit der Geschichte auch beschäftigt, gab es 1987 und die hat damals 49.000 US-Dollar gekostet. Das fand ich eine ziemlich beeindruckende Zahl, ehrlich gesagt. Und jetzt in diesem Jahr wurde ja auch die erste Kontaktlinse vorgestellt. Also das ist ja der Weg, wo es jetzt langsam hingeht, dass man dann nicht mehr die Brille irgendwann auf dem Kopf hat, sondern sich wirklich so eine Linse irgendwann einsetzt, ne, und damit dann die Umgebung wahrnehmen kann.
Wie ist eigentlich virtuelle Realität entstanden? Du hast doch da als Klassenbeste dich schon ein bisschen informiert, liebe Eva.
Ja, ich bin da in der Theorie. Ne? Ja, also interessanterweise war so die ganz ursprüngliche Wurzel 1788 im Panoramatheater. Und zwar ist das ein Theater gewesen, was aufgestellt wurde 360 Grad, also ein Bild, was 360 Grad um den Betrachter herumging. Und das ist die Wurzel der VR im Grunde genommen, weil das erste Mal der Betrachter in der Mitte eines Bildes stand. Und das ging dann weiter mit dem Stereoskop, wo man durch einen Apparat gucken konnte und der so konzipiert war, dass man dann 3D sehen konnte. Dann gab es die Flugsimulatoren, die NASA, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann natürlich die Gaming-Industrie, die das Thema jetzt seit den letzten Jahren wirklich vorangebracht hat. Und man muss natürlich wissen, in den 80er, 90ern, das war ja so der erste Hype von VR, da gab es nie so den richtigen kompletten Durchbruch außerhalb von Gaming, weil es bei den Bildübertragungsraten Probleme gab und es dann zu Übelkeit und solchen Themen kam. Also die Technik war noch nicht so weit wie die Vision. Und da sind wir wahrscheinlich jetzt langsam, oder, Begüm?
Ja, also ich muss sagen, allein das, was ich jetzt die letzten Jahre mitbekommen habe, wie gesagt, mein erstes Node-Festival war 2015. Und wir hatten bereits damals schon verschiedene VR-Arbeiten. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch nochmal eine Arbeit nennen, die ich bis heute sehr beeindruckend finde. Weil bei mir vor allem, also ich habe schon mich sehr früh, also mir ist es sehr früh schon aufgefallen, dass je mehr Sinne getäuscht werden, umso besser diese Illusion eigentlich funktioniert. Und je perfektionierter auch die Sinnestäuschung auch stattfindet, umso mehr hat man das Gefühl, dass man wirklich sich in der Realität eigentlich befindet. Das war eine Arbeit von der Gruppe Biennale Lab. Die beiden haben quasi zwei VR-Kameras, also VR-Brille mit einer Kamera vorne drauf ausgestattet, sodass man quasi, wenn ich jetzt, sagen wir Eva, du hast eine Brille aufgehabt und ich auch, dann habe ich quasi das Bild gesehen, was du vor dir hattest und du hast das Bild gesehen, was ich vor mir hatte, über unsere jeweiligen Kameras. Und wir haben da immer zur Eingewöhnung und Orientierung haben wir immer eine kleine Choreografie mit den Teilnehmenden durchgeführt, sodass man eine gewisse Synchronität dadurch erfahren konnte und sich dann sehr langsam quasi bewegt hat, um Gefühl überhaupt dafür zu bekommen, wie sich die andere Person bewegt. Und man ist dann, wie gesagt, man ist dann langsam aufgestanden. Ich habe dann auch teilweise, um so ein bisschen zu stören oder zu irritieren, habe ich zum Beispiel der einen Person mal ein rotes Gummibärchen gegeben, der anderen Person grünes, sodass man quasi auch was schmecken konnte, aber unterschiedliche Sachen geschmeckt hat. Und genau, das Finale war dann quasi, dass man zunächst sich selbst im Spiegel gesehen hat. Und ich habe dann natürlich dich dann gesehen, obwohl ich eigentlich vom Spiegel stehen müsste. Das hat schon mal zu einer Verwirrung geführt und das Finale war dann, als man diese Trennwand aufgehoben hat. Man hat die ganze Zeit quasi eine Wand vor sich gehabt, sodass man ungestört sich erstmal mit sich selbst beschäftigen konnte. Und bei der Aufhebung der Wand standen wir uns gegenüber, aber ich habe mich dann gesehen, du hast dann dich gesehen. Und da ging wiederum diese Illusion auch kaputt. Das war also für mich, wie gesagt, ein sehr interessantes Erlebnis. Und damals war die VR-Technologie noch nicht so wirklich ausgeklügelt. das Interessante war hierbei die Idee einfach, dass man, wie gesagt, mit einer ganz primitiven Kamera das Ganze ausgestattet hat, die auch eine ganz gute Qualität hatte, sodass dass man das, diese Erfahrung auch machen konnte, die sehr empathisch war.
Grundstein ist ja sowieso die Idee. Eva hat eben gesagt, dass eigentlich das aus dem Theater kommt, dass die Grundidee völlig untechnisch vermittelt ist. Da ist also kein Medium dazwischen geschaltet gewesen, sondern man hat ein 360-Grad-Erlebnis gehabt, in dem man sich in der Mitte eines inszenierten Raumes befand. Das finde ich ganz interessant, weil im Moment suchen wir doch alle nach Anwendungsmöglichkeiten. Und vielfach ist es so, dass bei dem Erleben in der virtuellen Realität die Unmittelbarkeit des Austausches zwischen Menschen fehlt und vor allen Dingen die Emotion. Wir sind alle in den virtuellen und auch digitalen Welten im Moment auf der Suche nach den Emotionen. Und je mehr wir mit technisch vermittelten Begegnungen konfrontiert sind, desto wichtiger wird eigentlich die Emotion zwischen Menschen. Und sie unterscheidet uns ja auch von allem, was programmierbar und steuerbar ist, dass sie nicht einzuschätzen ist. Ja? Menschen reagieren spontan und Menschen haben einfach plötzliche Gefühle und plötzliche Emotionen. Und das ist aber unsere Stärke. Das ist das, was eine künstliche Intelligenz nicht erzeugen kann. Das ist das, was Computer, Roboter und Maschinen nicht können. Chris Boos hat mal gesagt, der KI-Spezialist, wenn ein Roboter zu dir sagt, ich liebe dich, dann weißt du, es ist gelogen. Weil da sind wir noch lange nicht. Um den Bogen aber mal ein bisschen zu spannen, also mir gefällt sehr gut, dass es eigentlich aus dem Theaterbereich kommt und nicht aus irgendwie einer Technik, die als reines Gadget eingesetzt wird, sondern dass es eine dramaturgische und inszenatorische Funktion hatte. Beim Lichterfestival, die sich ja auch mit der künstlerischen Produktion von VR beschäftigen, gab es auch einmal eine Theaterproduktion, und da schließt sich der Kreis, wo man dieselbe Szene in einer Familie, auch in 360 Grad, aber vermittelt durch die VR-Brille, an der Szene teilnehmen konnte und jeweils eine andere Perspektive hatte. Also ich glaube, es war sogar eine Gewalt- oder eine Streitszene in einer Familie. Und einmal hast du es durch die Perspektive der Mutter gesehen, wenn du gerade ausgeguckt hast. Wenn du dich nach rechts gedreht hast, hast du dieselbe Szene nochmal aus der Perspektive des Kindes gesehen und so weiter. Und auch da muss ich sagen, das war eine unheimlich intelligente Anwendung, weil man einfach nicht nur einen Effekt hatte, sondern weil es eine Funktion hatte. Es machte Sinn, dass es in VR ist. Man konnte nicht nur eine äußerliche Perspektive wechseln, sondern auch eine inhaltliche Perspektive. Und jetzt frage ich mich, wie in der Zukunft mit VR umgegangen wird. Wo sind denn die Einsatzmöglichkeiten außerhalb, man guckt sich einen Raum an und kann vielleicht durch eine Immobilie laufen, was auch interessant ist, dass man nicht nach Kuala Lumpur fliegen muss, wenn man dort investieren möchte, sondern vielleicht schon mal einen kleinen Rundgang von Frankfurt aus machen kann. Aber siehst du da, hast du da eine Vorstellung, hast du da ein Bild, wo Einsatzmöglichkeiten sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass man so ziemlich eigentlich alles dadurch simulieren kann. Man kann es auch sehr gut zum Beispiel in der Forschung nutzen, um zum Beispiel, jetzt fällt mir ganz spontan ein, um zum Beispiel Ärztinnen auszubilden, dass man da gewisse Operationssituationen vielleicht im Vorfeld schon mal durchaus probiert quasi, um Gefühl dafür zu bekommen. Ich meine, muss es nicht nur im künstlerischen oder im Gaming-Bereich irgendwie einsetzen. Da sind echt, kannst du ganz viele unterschiedliche Bereiche eigentlich mit reindecken, um allgemein sich einfach auf etwas einfach vorzubereiten. Ich denke, das ist schon in dem Bereich sehr hilfreich.
Gibt es ja teilweise auch schon, ne? Also dieses Thema des digitalen Zwillings oder so, das gibt es ja schon in mehreren Bereichen oder die Doppelung von Gebäuden. Also das ist ja heute auch schon reell, ne? Dass man da nicht real.
Was ist der digitale Zwilling?
Eine digitale Nachbildung, das gibt es von Gebäuden, das gibt es von auch, ich glaube, sogar von Organen, das gibt es von Maschinen, um quasi die Lebensdauer teilweise zu simulieren, eben nicht alles aufwendig nachbauen zu müssen.
Ach, und das funktioniert dann auch tatsächlich in der virtuellen Realität,
ja.
Dass also dann eine Maschine kaputt geht, weil irgendein Teil abgenutzt ist?
Man kann zum Beispiel Windkanäle simulieren in der virtuellen Realität.
Interessant. Und in der Medizin wird es schon angewendet, Bigge?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das wäre auf jeden Fall ein Feld, das ich mir vorstellen könnte. Ich meine, man kann es auch negativ natürlich, oder was heißt negativ, da bin ich einfach ein bisschen kritisch. Zum Beispiel, dass man halt Drohnen dadurch dann kontrolliert, also im Militäreinsatz oder so. Da hast du echt sehr unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Aber ja, da müsste ich mich auch ehrlich gesagt nochmal genauer mit auseinandersetzen, wie jetzt der aktuelle Stand der Nutzung ist.
Aber wir können uns das ja mal vorstellen. Was ist jetzt der Unterschied, ob man ein wirkliches Flugzeug fliegt und Leute mit Bomben bewirft oder ob man das in der virtuellen Realität tut? Ist es dann nicht besser, es virtuell zu vollziehen, als tatsächlich Menschen zu töten?
Naja gut, ich meine, du kriegst dadurch natürlich eine sehr künstliche Distanz zu deiner Tat, weshalb du wahrscheinlich auch hemmungsloser damit einfach umgehen kannst, weil du nicht wirklich unmittelbar in dieser Situation drinsteckst. Du hast jetzt, also in dem Augenblick wird dir natürlich dann doch wieder die Distanz dann wahrscheinlich bewusst, dass du doch in einem Safe Space quasi bist und nicht wirklich unmittelbar in dem Flieger.
Du meinst, dass man dann aber reale Menschen tötet und nicht virtuelle Menschen?
Ja, nee, ich rede wirklich, genau, also wirklich im Krieg zum Beispiel, im Kriegseinsatz. Da gibt's ja auch schon Drohneneinsätze und so weiter. Das ist ja auch eine Debatte einfach, was es quasi auch mit den Menschen macht.
Wäre es nicht denkbar, dass man Kriege stellvertretermäßig in die virtuelle Welt beamt und dann wenigstens keine Menschenleben mehr tötet, also keine Menschen mehr tötet. Also zum Beispiel, was mit Aleppo jetzt passiert ist, jeder kennt diese Bilder von dieser schrecklich zerstörten Stadt, wäre es nicht einfach denkbar und auch wünschenswert, wenn sowas schon sein muss als Krieg, dass es in der virtuellen Welt stattfindet und das echte Aleppo stehen bleibt?
Naja gut, hätten wir natürlich weniger Leid und Elend danach. Wäre, ich meine, warum sind wir überhaupt Krieg? Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, also das ist ja... Man möchte natürlich anderen Ländern Schaden fügen. Und das geht natürlich einfacher, indem man dann wirkliches Leben dann zerstört. Aber ja, wäre vielleicht ehrenhafter dann in dem Fall, wenn man einfach das Ganze virtuell austragen würde. Auf jeden Fall eine interessante Überlegung.
Müssen sich dann natürlich auch alle an die Spielregeln halten. Und wer verloren hat, hat dann auch in der virtuellen Welt verloren. Was gibt es noch für Anwendungsmöglichkeiten?
Mich würde ein Thema auch noch interessieren, weil du hast dich ja auch auf das Thema Perception, Wahrnehmung fokussiert. Ne? Und welche Dinge sind denn eigentlich virtuell überhaupt aus deiner Sicht simulierbar? Also was ist etwas, was wirklich in der echten Welt, im echten Raum nur stattfinden kann? Und was ist durch die virtuelle Realität simulierbar? Was kann da möglich werden? Also wie echt kann die virtuelle Welt werden sozusagen, ja?
Also es ist wie gesagt einfach von der Bespielung der verschiedenen Sinne einfach abhängig, weil je mehr Sinne angesprochen werden und auch wirklich quasi der Realität sehr nah entsprechend bespielt werden, umso perfekter ist eigentlich diese Illusion. Und wenn die Illusion gut ist, dann haben wir das Gefühl, dass wir uns in einer realen Umgebung befinden. Und ganz gut funktioniert es natürlich bisher optisch, weil die Grafik einfach besser wird. Hinzu kommt, dass man natürlich die Lautsprecher auch sehr gut einsetzen kann, sodass, wie gesagt, zwei Sinne beansprucht werden. Hinzu kommen auch, man kann zum Beispiel gewisse Rucksäcke oder sowas aufsetzen, die vibrieren. Da hatten wir auch eine Arbeit mal, hat man sich in den Körpern von verschiedenen Tieren befunden. Und war unter anderem eine Libelle und man hat dann quasi diesen Flügelschlag auf einmal am eigenen Rücken gespürt durch diese Vibration des Rucksacks. Und wie gesagt, je mehr Sinne eigentlich angesprochen werden, umso besser funktioniert diese Illusion.
Da sind wir wieder bei Karl, der Stimme aus der Zukunft, der gefragt hat, ob die Grundbedürfnisse des Menschen auch in der virtuellen Welt befriedigt werden.
Na, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist eine interessante Frage.
Bestimmte gehen nicht. Also zum Beispiel essen können wir, glaube ich, nicht im virtuellen Raum, dass wir danach satt sind.
Ja gut, man kann natürlich, es geht dann mehr in so eine Richtung von Matrix dann ehrlich gesagt schon fast. Ich meine, man müsste halt irgendwie parallel dann vielleicht gefüttert werden. So ist es ja möglich. Ich habe ja auch bei dem einen Projekt an den Menschen Obst und Gummibärchen zum Beispiel in die Hand gedrückt.
Das sind dann diese...
Wie bitte?
Das sind dann die sogenannten Hybridveranstaltungen, ja, die man jetzt ja schon versucht, aus der Not heraus zu machen. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da wart ihr alle noch, da war von euch noch nicht die Rede, Da gab es mal so eine Idee, dass man Cybersex haben würde und dass darin die Zukunft liegen sollte. Ich weiß, man konnte einen Anzug anziehen und sich mit jemandem, Internet war noch neu, sich mit jemandem treffen, der auch so einen Anzug anhatte. Und dann hat man sich gegenseitig berührt und diese Anzüge vibrierten, auch die Handschuhe vibrierten, die man dazu trug. Und man überlegte damals, ob darin vielleicht die Zukunft läge. Vor allen Dingen, wenn es irgendwann mal schreckliche Krankheiten geben könnte, da war, glaube ich, aber noch HIV vor allen Dingen die Idee, weil man hat erst 10 Jahre mit HIV verbracht und dachte, so könnte man vielleicht wieder mehr Sex, Drugs and Rock'n'Roll in die Welt bringen, indem man sich zum Cybersex verabredet. Ich glaube aber, dass das Sachen sind, die wir in der virtuellen Welt nie so erfahren werden wie in der echten Welt, weil uns da die Unmittelbarkeit der Begegnung fehlt. Emotionen können wir aber auch erzeugen in der virtuellen Welt.
Ja, ein kleines Veto. Also ich es gab ja den ersten Japaner, der 2009 einen Avatar geheiratet hat. Also er hat sich sehr hingezogen gefühlt zu diesem Avatar. Das gibt es jetzt auch immer öfter übrigens in Japan. Und dieses Thema Sex ist natürlich ein Riesenthema neben Gaming. Also da gibt es jetzt auch Puppen und so weiter, alles Mögliche. Ne? Aber das ist natürlich, ja. Und das geht übrigens auch schon in die 20er zurück. Also es ist auch eins der ersten Einsatzthemen gewesen, die es damals gab. Da hat man sich Naturkatastrophen und solche Bildchen auch gerne angeguckt, ja, in 3D.
Ich glaube aber, dass wir da trotzdem im Bereich der Passion sind, weil also gerade in Japan gibt es sehr viele Spielarten der Sexualität, die wir sehr eigenartig finden. Und das ist tatsächlich eine sogenannte sexuelle Perversion, dass man anthropomorphistisch Emotionen auf leblose Dinge überträgt. Also es gibt auch Leute, die haben versucht, es hat jemand versucht in Holland seine Jukebox zu heiraten, weil er seine Jukebox liebt. Ja, ich glaube, sowas gibt es immer und ich glaube nicht, dass das Verbreitung finden wird, oder? Wie seht ihr das?
Ich würde es auch ein bisschen abhängig machen von der Generation. Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du komplett native virtual aufwächst, wenn dein erstes Computerspiel mit 6 in deinem Zimmer steht, ja, was ich du mehrere Stunden den ganzen Tag da verbringst. Also es gibt ja auch Unternehmen, die in den USA, die sich per Avatar treffen und denen das ausreicht. Also ich glaube, ich kann mich da gar nicht, auch ne, wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so weit von dieser Generation entfernt bin, aber ich kann mich da gar nicht reinversetzen, weil ich bin so nicht groß geworden.
Ich glaube, man muss nicht so groß werden. Ich glaube, da haben wir im Moment ja einen Treiber hier unterwegs, weltweit, der uns dahin bringt, dass wir Entwicklungen, die wir vielleicht, für die wir lange Zeit gebraucht hätten, Begum, du wirst mir vielleicht recht geben, die wir irgendwie jetzt im Schnelldurchlauf alle erleben, messen, die ja im Moment nicht möglich sind. Ne? Da gibt es dann schon eine gehobene Form von virtueller Messe, wo man sich als Avatar durch Messeräume bewegt, wo man auch dynamisch mit Menschen sprechen kann. Das heißt, wenn ich mit dir flüstere auf dieser Messe, ist es nicht so wie bei den primitiven Varianten, dass das jeder hört, sondern wir können wirkliche Tête-à-Têtes machen. Und da habe ich mich auch schon als Avatar durchbewegt. Aber ich weiß es nicht, ob ich mich da auch vermehren würde, eine Familie gründen als Avatar in der virtuellen Welt und Sex haben. Was sagt ihr als Betroffene dazu? Jetzt ist aber Schweigen.
Jetzt, ich überlege tatsächlich. Also für mich kann ich es mir auch nicht, überhaupt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, die nächste Generation ist eine andere Generation. Und ich erlebe, dass die deutlich virtueller unterwegs ist, deutlich anders kommuniziert. Also ich kann mich da nicht reinversetzen.
Begüm, du hast doch schon mal so eine Erfahrung gemacht, so eine kleine Grenzerfahrung, die mit Berührung zu tun hatte und damit, dass man sein Gegenüber antizipiert hat. Kannst du dir vorstellen, dass man in der virtuellen Welt auch Sex haben kann? Begüm hat aufgelegt. Nein.
Aus der Leitung geflogen wahrscheinlich.
Tatsächlich ist uns die Begüm aus der Leitung geflogen. Ich hoffe, das ist ein technisches Problem. Ja. Und sie hat nicht einfach aufgelegt. Da ist sie wieder. Begüm, ich hatte dich gerade gefragt, ob du dir vorstellen kannst, in der virtuellen Welt auch Sex zu haben. Da warst du weg. Ich nehme an, du hast nicht aufgelegt, aus moralischen Gründen.
Meine Verbindung war weg. Aber ich meine, daran sieht man, das ist doch, ich meine, wirklich, wie die Realität kann die virtuelle Welt einfach nicht sein, weil wir gewisse Bedingungen einfach haben. Ja. Und wenn das Netz zum Beispiel nicht funktioniert, dann ist man weg. Und ich meine, in der Realität wäre es natürlich sehr merkwürdig, wenn ich einfach mal verschwinden würde. Deshalb, ich glaube, man muss halt schon irgendwie daran denken, dass es einfach nicht die Realität ist und sein kann, dass die Realität doch materieller einfach ist und das direkt ist unmittelbar vor Ort.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und wir sagen dir vielen Dank. Hast du noch irgendeine Frage offen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen oder möchtest du irgendeine Botschaft an uns richten?
Ach, ich meine, das ist ein sehr großes Thema. Ich könnte noch ewig mit euch darüber quatschen, ehrlich gesagt. Also auch gerade, was den Ersatz betrifft zum Thema emotionale Nähe, auch Sex oder auch, ich meine, es werden auch KIs inzwischen probeweise versucht, in Altersheim irgendwie einzusetzen. Da gibt es auch im Futurium in Berlin zum Beispiel jetzt eine Kuscheltier, was ausschaut wie eine Robbe. Und auf gewisse Bewegungen, Sprache und so weiter reagieren kann und etwas auch versucht zurückzugeben. In meiner Kindheit waren es Furbies. Inzwischen, ich meine, das hat sich alles weiterentwickelt. Schon interessant zu sehen, in welche Richtung das geht. Aber ja, ich finde, trotz allem versuche ich auch einfach die Realität, so wie sie ist, einfach zu schätzen. Die virtuelle Welt macht mir auch unglaublich viel Spaß, weil ich da auch einfach Sachen gerne, also einfach ausprobieren kann. Ohne Angst zu haben, zu scheitern oder dass irgendwas Großartiges irgendwie schief geht oder sowas. Es ist einfach spannend. Und man kann sich da auf eine andere Art und Weise verwirklichen.
Ich finde das auch. Und ich finde auch toll, wie gerade diese Entwicklung voranschreitet, in welcher Geschwindigkeit. Das gefällt mir gut. Wir werden alle ganz bald sehr viel damit zu tun bekommen. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt, glaube ich, tschüss und vielen Dank, liebe Begüm. Wir werden noch weiterreden darüber. Nicht
Vielen
nur
Dank
heute,
Ihnen.
Vielleicht, sondern
Danke euch.
Ein andermal noch. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Hab einen schönen
Ciao.
Abend. Ciao.
Danke gleichfalls.
Was ja auch spannend ist, ist jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zur Architektur. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ganz oft die virtuelle Realität versucht, die echte Architektur zu imitieren und nicht vielleicht das Potenzial nutzt, was ganz anderes oder Neues zu erschaffen oder eine Erweiterung zu schaffen.
Och, da sagst du was. Ich habe mir ganz viele Plattformen angeguckt, um Alternativen für Messen zu finden, weil ich ja auch beruflich damit zu tun habe. Und alle jetzt ihre Messen digital und virtuell machen wollen, ohne die Begriffe zu unterscheiden. Und habe dabei gesehen, dass die meisten Anbieter wirkliche Messehallen und Räume imitieren. Also ich bin durch eine Multifunktionshalle, die so nach Erfurt aussah, gelaufen. Ich bin durch scheußliche Messehallen mit Standardbausystemen gelaufen, mit Standbausystemen, wo die noch nicht mal so teuer waren wie die üblichen Octanorm-Systeme und habe dann immer hinterher gesagt, wieso imitiert ihr in der virtuellen Welt die reale Welt? Warum eine Multifunktionshalle so aussieht, wie sie aussieht, hat Gründe. Wir sind hier in der virtuellen Welt. Mein Messestand, der soll ein Dschungel sein oder ein in einem Schloss, ja, ein Spiegelsaal in einem Schloss hätte ich gerne als virtuellen Raum. Und es gab sogar eine Firma, die hat das danach umgesetzt. Und die virtuellen Räume sehen ganz anders aus als vorher. Schönen Gruß nach Hamburg.
Finde ich total spannend, weil auch für das Thema Meetingraum der Zukunft, ja, also wir treffen uns ja jetzt alle in Teams, Zoom und allen möglichen Plattformen. Und auch da mal virtuelle Räume zu schaffen, die spannend sind und auch vielleicht überraschend sind. Also wie gern würde ich meine Gäste mal zu einem ganz besonderen Ort einladen, vielleicht in den Wald, ja, oder vielleicht auf eine Bergspitze oder in ein ganz besonderes Büro. Aber das passiert ja nicht. Man ist in einem sehr cleanen, sehr ungemütlichen Raum oft. Und das finde ich schade. Also da nutzt man diese Erweiterung nicht wirklich.
Also meistens, bis auf die Ersten, die jetzt damit angefangen haben. Aber da geht es ja nicht nur um Stimulation, dass man durch den Stimulus einer Begegnung im Wald garantiert auch eine andere Erfahrung macht in so einem Meeting, sondern es geht auch nicht nur um Ästhetik, sondern es geht auch darum, dass man durch diesen Perspektivwechsel ja auch ein anderes Bewusstsein bekommt. Ja, und durch die Erinnerung, wie es wirklich war im Wald, ja, dass das getriggert wird, seine eigene Befindlichkeit. Und ich bin sicher, dass man da auf andere Ideen kommt zum Beispiel. Oder ein Meeting anders verläuft, wenn es im Wald ist. Oder in einem römischen Amphitheater zum Beispiel. Könnte ich in der virtuellen Welt vielleicht mal singen. Na gut, also mir fällt viel ein, ich muss jetzt den Mund halten, weil sonst höre ich nicht mehr auf. Und ich glaube, es ist Zeit gekommen, Tschüss zu sagen, oder?
Ja, vielleicht einen letzten Winnie-Aspekt, also vielleicht eine Frage noch. Was glaubst du denn, wenn die virtuelle Welt, wenn die jetzt immer spektakulärer wird, Hypothese, das ist so und ich hoffe, dass das so sein wird, was bedeutet das denn für die echte Welt? Flüchtet man dann lieber in die virtuelle Welt? Wird die echte Welt dann auch spektakulärer werden oder wird das dann ein Gap geben?
Also davon können wir uns überraschen lassen. Meine These ist nein. Meine These ist, dass wir das Imperfekte in der realen Welt sehr zu schätzen wissen. Ich habe 4 Monate in einem Wüstenland verbracht und habe danach die Natur in Deutschland so zu schätzen gewusst, weil ich sie 4 Monate nicht erlebt hatte, wie ich das nie zuvor erlebt hatte. Ich habe nie auf einer Wiese gelegen und auf diese Art und Weise die Natur genossen, den Himmel angeguckt, den Vöglein zugehört und den Bienen. Ich habe das als ein orchestriertes Konzert empfunden. Und natürlich habe ich das vorher auch gehört, dass die Vöglein zwitschern und wusste, es ist schön, es ist Frühling. Aber es war nochmal ein ganz, ganz anderes Erleben. Und das kommt durch den Kontrast. Und so wird es auch weiterhin sein. Ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, dass wir matrixmäßig nur noch im virtuellen Raum leben. Ich glaube, wir werden eine sehr viel größere Wertschätzung für die reale Welt haben und werden mit beiden lernen, vernünftig umzugehen. Ich glaube nämlich an die Menschheit und an die Intelligenz.
Das ist schön. Ich würde auch gerne mit einem Schlusswort von einer sehr bekannten Architektin, es geht ja um Räume, schließen heute. Und zwar Zaha Hadid. Und die hat gesagt, there are 360 degrees, why stick to one?
Großartig. Also, bis nächsten Monat. Wir freuen uns auf euch.
Enough.